Lass uns gemeinsam das Wort Gottes aufschlagen aus dem Evangelium nach Markus Kapitel 6. Und wir lesen heute Verse 45 bis 56. Markus 6, 45 bis 56. Das ist die Seite 1110 in der Schlachter 2000 Übersetzung. Lasst uns aufmerksam auf das Wort Gottes hören. Und sogleich nötigte er seine Jünger, in das Schiff zu steigen und ans jenseitige Ufer nach Bethsaida vorauszufahren, bis er die Volksmenge entlassen hatte. Und nachdem er sie verabschiedet hatte, ging er auf einen Berg, um zu beten. Und als es Abend geworden war, befand sich das Schiff mitten auf dem See und er allein auf dem Land. Und er sah, dass sie beim Rudern Not litten, denn der Wind stand ihnen entgegen. Und um die vierte Nachtwache kommt er zu ihnen auf dem See gehend, und er wollte bei ihnen vorübergehen. Als sie ihn aber auf dem See gehen sahen, meinten sie, es sei ein Gespenst, und schrien. Denn sie sahen ihn alle und erschraken. Und sogleich redete er mit ihnen und sprach zu ihnen, seid getrost, ich bin's. Fürchtet euch nicht. Und er stieg zu ihnen in das Schiff und der Wind legte sich. Und sie erstaunten bei sich selbst über die Maßen und verwunderten sich. Denn sie waren nicht verständig geworden durch die Brote, denn ihr Herz war verhärtet. Und als sie hinübergefahren waren, kamen sie zum Land Genezareth und legten dort an. Und als sie aus dem Schiff traten, erkannten die Leute ihn sogleich. Durchliefen die ganze umliegende Gegend und fingen an, die Kranken auf den Liegematten dorthin zu tragen, wo sie hörten, dass er sei. Und wo er in Dörfer oder Städte oder Gehöfte einkehrte, da legten sie die Kranken auf die freien Plätze und baten ihn, dass sie nur den Saum seines Gewandes anrühren dürften. Und alle, die ihn anrührten, wurden gesund. Wir können uns vielleicht erinnern, die Begebenheit vor unserem heutigen Text, das war die Speisung der 5000. Das war dieses große Brot- und Fischvermehrungswunder, den Jesus an so vielen Menschen gewirkt hat und so viele Menschen satt geworden sind. Und was hier sehr interessant ist, dass wir im Vers 45 lesen und sogleich nötigte er seine Jünger, in das Schiff zu steigen. Es war kurz nachdem die Menge Brot und Fische gegessen haben und satt geworden sind, steht hier Markus übersetzt oder sagt, nötigte Jesus seine Jünger. Und dieses Wort nötigte, es klingt vielleicht nicht so stark, wie es eigentlich bedeutet. Denn das Wort nötigte bedeutet nichts anderes, wie dass Jesus sie zwang. Er zwang sie, scheinbar gegen ihren Willen, sofort in das Boot zu steigen und hinüberzufahren. Und die Frage ist natürlich, wieso handelt Jesus hier so plötzlich? Wieso unterbricht dieses große Brot- und Fischvermehrungswunder auf diese Art abrupt? Und die anderen Evangelisten, unter anderem Johannes-Evangelium, gibt uns dazu den Hintergrund. Wir erfahren dort, dass nachdem die Menge satt geworden ist, sie plötzlich mit Gewalt Jesus zum König krönen wollten. Und dann lesen wir auch dort, auch Johannes sagt, er entglitt ihren Händen. Und wieso nötigt Jesus hier die Jünger sofort in das Boot zu steigen und auf das Wasser sich zu begeben? Weil die Jünger natürlich genau solche Menschen waren, die Jesus noch nicht ganz erkannt haben. Sie haben auch auf einen politischen, auf einen Führer gehofft oder gewartet, auf einen Revolutionär, der sie von der römischen Besatzungsmacht befreit. Und natürlich standen sie hier auch in der Gefahr, sich von der Menge, die vorhatte, Jesus zum König zu krönen, mit Gewalt anstecken zu lassen. Und Jesus schützt seine Jünger hier vor einer falschen Entscheidung. Er ist nicht gekommen, um die Königsherrschaft auf diese Weise anzutreten. Sein Weg führt zunächst nach Jerusalem, wo er als der leidende Knecht sein Leben lassen wird für seine Schafe. Und darüber werden wir uns heute unterhalten, über die Begebenheit, die sich dann im Nachhinein stattfindet. Wir haben eine Botschaft überschrieben mit einer erschreckenden Begegnung mit Gott. Und wir werden uns drei Punkte anschauen, allein vor Gott, als zweites allein im Sturm und als drittes nicht allein. Und so kommen wir zum ersten Punkt, allein vor Gott. Im Vers 46 lesen wir, und nachdem er, das ist Jesus, sie verabschiedet hatte, ging er auf einen Berg, um zu beten. Markus erwähnt an nur drei Stellen, dass Jesus gebetet hat. Und das ist bemerkenswert, wenn wir diese drei Gebete, eins haben wir schon betrachtet, in unserem heutigen Text findet sich das zweite Gebet und das dritte finden wir im Garten Gethsemane, das bekannteste Gebet, wo wir auch erfahren, was Jesus gebetet hat. Und es ist sehr bemerkenswert, wenn wir besonders im Markus-Evangelium diese drei Gebete gegenüberstellen und in dem Kontext schauen, so werden wir erkennen, dass jedes dieser Gebete von Jesus stattfindet, wenn es dunkel ist. Ja, das erste Mal, wo Jesus in dem Haus von Petrus war und noch in der Dunkelheit geht er raus an einen einsamen Ort und betet. Hier ist genauso dunkel und auch im Garten Gethsemane ist es dunkel. Das Gebet findet an einem einsamen Ort statt. Und jedes Mal sind die Jünger von Jesus getrennt. Und jedes Mal wird deutlich, dass die Jünger insbesondere, aber auch alle Menschen nicht verstehen, wer Jesus ist und wozu er gekommen ist. Und das Wort Gottes offenbart uns hier in diesem Sinn das Herz Jesu. Obwohl uns der Inhalt, wie schon gesagt, nur des dritten Gebets bekannt ist, wo Jesus zu seinem Vater betete, nicht mein, sondern dein Wille geschehe, erkennen wir ein Grundmuster in dem Leben Jesu. Der Sohn richtet sich bewusst immer wieder an dem Willen des Vaters aus. Besonders dann, wenn er in der Gefahr steht, von den Mitmenschen nicht verstanden zu werden. Wenn die Menschen denken, er ist für was anderes gekommen, nicht um zu sterben. Dann, wenn er in der Gefahr steht, von den Menschen versucht zu werden, einen anderen Weg einzuschlagen. Jesus erlebte niemals von der Zustimmung der Menschen. Er lebte niemals von der Begeisterung der Menschen, sondern er lebte, und das sagte er immer wieder, davon, dass er den Willen dessen tut, der ihn gesandt hat. Und gerade in Momenten, in denen seine Jünger ihn missverstehen, in den Momenten, wo sie falsche Erwartungen an ihn haben, zieht sich Jesus bewusst zurück, um allein mit dem Vater zu sein. Und erinnert euch, auch als Petrus ihn versucht und sagt, als Jesus ihm sagt, dass er nach Jerusalem geht, Meister, das geschehe nicht mit dir. Und dann sagt auch Jesus, ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhören wird. Und wir sehen, dass Jesus sich immer wieder an dem Willen seines Vaters ausrichtet. Und das Beispiel für das Gebet Jesu, es ist keine fromme Pflichtübung, sondern es ist eine tiefe Ermutigung für uns, ihm nachzuahmen. Regelmäßige Zeiten der Einsamkeit mit Gott sind notwendig, damit unser Herz neu ausgerichtet wird. Und es ist sehr schön, wenn wir auch in den Familien immer wieder gemeinsame Andachtszeiten haben und sie auch pflegen, regelmäßig. Aber wir dürfen auch, wir selbst als Eltern oder als Alleinstehende, unseren Kindern und auch wir selbst immer wieder beibringen, dass es wichtig ist, auch alleine zu beten, wenn ich alleine bin. Vielleicht unterwegs in die Schule oder vielleicht vor der Schule. Es ist wichtig, dass wir nicht nur gemeinsam als Gemeinde beten, ist auch wichtig, oder als Familie, sondern auch alleine vor Gott sind. Denn jeder von uns hat auch eine persönliche Beziehung zu Gott. Und Gott liebt nicht einfach die Gemeinde als ein Kollektiv, sondern er liebt jeden persönlich und individuell von seinen Kindern. Deswegen ist es wichtig, dass wir Jesus nachahmen, dass wir solche Zeiten der Einsamkeit mit Gott suchen. Die sind notwendig, um unsere Herzen wieder neu auf Gottes Willen auszurichten. Wir sind so leicht vom Alltag eingenommen und beschäftigt und wir merken oft nicht, wie wir beginnen, Nebenziele wichtiger zu nehmen als das eigentliche Ziel unseres Lebens. Und deswegen sind solche Gebetszeiten wichtig. Wer im Dienst steht besonders, wer in der Verantwortung steht und sie trägt, wer gerade andere trägt als Eltern, als Gemeindeleiter, als ältere Geschwister, als Väter, als Mütter. Sie müssen sich regelmäßig neu an dem Willen Gottes ausrichten. Sonst fangen sie an, andere mit ihren eigenen Vorstellungen zu prägen und nicht mit der Wahrheit Gottes. Doch das gilt nicht nur für Amtsträger oder für Menschen, die in der Verantwortung stehen, sondern jeder, der Christus nachfolgt, braucht Zeiten, in denen er vor Gott ehrlich betet. Zum Beispiel wie David. Und wir wissen es nicht, vielleicht war auch dieses Gebet das Gebet Jesu. Weil Jesus war im Neuen Testament derjenige, der das Buch der Psalmen mit am meisten zitiert hat. Und so wie David im Psalm 25, 4 bis 5 betete, so dürfen auch wir beten. Herr, zeige mir deine Wege und lehre mich deine Pfade. Leite mich in deine Wahrheit und lehre mich, denn du bist der Gott meines Heils. Auf dich harre ich alle Zeit. Markus lenkt als nächstes bewusst unseren Blick auf das Boot und auf die Jünger. Und damit komme ich zum zweiten Punkt, allein im Sturm. Wir lesen im Vers 47, das Boot befand sich mitten auf dem See und er allein war an Land. Und diese kurze Bemerkung, sie trägt eine enorme Spannung. Mitten auf dem See bedeutet, dass die Jünger keinen festen Boden unter ihren Füßen hatten. Sie konnten nicht schnell einen Rückzieher machen zu dem Land oder zu dem Ufer, wovon sie losgefahren sind. Es war auch kein sicheres Ufer in entfernter Nähe. Und Markus macht auch weiterhin deutlich, er allein auf dem Land, also Jesus. Jesus ist nicht bei ihnen körperlich. Der See Genezareth, er war den Jüngern natürlich vertraut. Und wir haben das auch schon in der Sturmstellung Kapitel 4 betrachtet. Natürlich kannten sie den See als erfahrene Fischer. Sie wussten auch, dass der See Genezareth immer wieder solchen plötzlichen Stürmen, die auch sehr lebensbedrohlich sein konnten, unterliegt. Warum? Weil der See Genezareth ungefähr 200 Meter unter dem Meeresspiegel lag. Und er war von einer Gebirgslandschaft umgeben. Und so traf immer wieder kalte Luft auf die warme. Und so entstanden immer wieder Stürme. Also die Jünger wussten, dass es stürmen kann. Unter normalen Umständen konnte man den See von zwischen 6 und 8 Stunden überqueren mit dem Boot. Aber an diesem Abend war nichts normal. Wir lesen, ein starker Ostwind treibt ihnen entgegen. Die Wellen bauen sich auf, das Boot füllt sich mit Wasser und jede Ruderkraft scheint ins Leere zu laufen. Der See Genezareth war auch der Ort, wo die Jünger immer wieder gefischt haben. Die waren erfahrene Fischer, wie schon gesagt. Aber wenn der Wind hier losbrach, dann war es sehr ernst und sie kämpften hier wirklich um ihr Leben. Markus beschreibt, wir lesen es im Vers 48, dass sie beim Rudern Not litten. Das ist hier ein Wort im Griechischen. Das bedeutet, sie wurden gequält. Dieses Wort begegnet uns sonst bei tiefem Leid. Oft, wenn Menschen von Besessenheit gequält waren, von Dämonen, kommt dieses Wort vor, aber auch bei Geburtswehen. Und so sehen wir, dass Markus ergreift bewusst zu dieser Sprache, um klarzumachen, es war nicht einfach irgendwie ein kleines Stürmchen oder ein sportlicher Einsatz, es war eine Erschöpfung, die die Jünger überrannt hat. Es war eine Zermürbung, das Gefühl, alles zu geben und dennoch nicht voranzukommen. Und man muss sich die Szene einmal vorstellen, ein offenes Boot, kaltes Wasser im Boot, die Füße der Jünger im Wasser, drumherum Nacht, tiefe Dunkelheit, Stunde um Stunde an Rudern. Sie kämpfen nicht einfach gegen einen kurzen Sturm, sondern gegen einen eine lange entmutigende Wirklichkeit. Und wisst ihr, was das Bemerkenswerte hier ist? Warum waren sie hier? Wieso waren sie hier mitten im Sturm? Vergesst nicht, was wir im Vers 45 gelesen haben. Und sogleich nötigte er, also Jesus, seine Jünger in das Schiff zu steigen. Wer nötigte sie, auf den See hinauszufahren? Es war Jesus selbst. Hätten sie sich geweigert, wären sie vielleicht geblieben. Sie hatten schon einen vollen Magen. Sie könnten in ein warmes Haus gehen. Sie könnten noch viele schöne Gespräche haben über die wunderbare Brotvermehrung. Aber nun sind sie hier allein im Boot. Und warum? Weil sie dem Wort ihres Herrn gefolgt sind. Es ist der Gehorsam, der sie in diese Not geführt hat. Und das ist eine wichtige Lektion, die wir nicht übersehen dürfen. Denn sie widerspricht tief verwurzelten Erwartungen, die in uns immer wieder sind. Wir meinen oft, wenn ich Gott folge, dann wird es leichter. Aber das Wort Gottes zeigt uns etwas anderes. Diese Szene ist ein klarer Gegenentwurf zu jeder Wohlstandstheologie. Gegenwind bekommen wir oft, wenn wir Gott gehorchen und nicht wegen unseres Ungehorsams. Und manchmal führt uns der Gehorsam Gott gegenüber dazu, dass wir uns völlig verausgaben, ohne sichtbaren Fortschritt. Aber warum ist es so? Warum führt Jesus sie in diese Schwierigkeit hinein? Ist er nicht ein Gott der Liebe, ein Gott der Barmherzigkeit und Gnade? Beschützt Gott nicht seine Kinder vielmehr, anstatt sie bewusst einer Gefahr, einer Lebensgefahr auszusetzen? Das Schwierigste an der Not, wenn wir so darüber nachdenken, an einem Leid, ist oft nicht das Leid selbst, nicht wahr? Sondern das Schwierigste an einem Leid ist, dass wir den Sinn des Leids nicht verstehen. Der Mensch ist imstande, viel Not zu leiden, wenn er den Sinn der Not kennt. Und er wird im Gegenteil schwach und entmutigt, wenn er nicht weiß, warum er leidet, so wie die Jünger hier. Und auch wenn ein Christ zunächst nicht versteht, warum er Not leidet, so dürfen wir wissen, und das steht hier auch im Text, dass es Gott weiß. Gott wusste um ihre Herzen. Wir lesen im Vers 52, warum Jesus sie nötigte, auf das Boot zu steigen. Denn sie waren nicht verständig geworden durch die Brote, denn ihr Herz war verhärtet. Verstehen wir, Jesus, er sieht nicht nur das Äußere. Jesus sieht das Innere, er sieht unsere Herzen, er sieht uns von innen. So wie wir es auch im Alten Testament lesen. Der Mensch sieht nur das, was vor Augen ist. Gott aber sieht das Herz an. Und beachtet, Jesus kennt die Herzen seiner Jünger. Er führt sie in diese Not, weil er sie nicht vergisst, sondern weil er an ihnen wirken möchte. Wir rufen oft nach Gnade und meinen oft, mach es einfacher. Mache das Leben für mich leichter. Aber Markus zeigt uns, und das Wort Gottes damit, Gnade kann heißen, dass Jesus uns im Gegenwind formen möchte. Nicht nur um uns herum, sondern besonders in uns. Darum ist Gehorsam dem Wort Gottes gegenüber nicht sinnlos und nicht vergeblich. Wie beim Aufstieg, und die Wanderer unter uns werden es wissen, auf einen hohen Berg, wie man sich abmüht, wie man sich vielleicht Verletzungen und Schmerzen zufügt, aber an dem Gipfel oben angekommen, diese unbeschreibliche Schönheit, die vor einem sich öffnet. Und wenn man dann zurückschaut auf die Schmerzen und auf die Wunden, dann hat der Weg nach oben Sinn gegeben, nicht wahr? Das Ganze hat einen Sinn. Und nun kommt auch aber ein entscheidender Satz, den wir nicht übersehen dürfen, im Vers 48. Schaut mal, und er, das ist Jesus, sah, dass sie beim Rudern Not litten. Und hier sehen wir auch, dass Jesus, er war ja wahrscheinlich Kilometer weit von ihnen entfernt. Wie konnte er sie mit menschlichen Augen sehen? Und wir können es uns denken. Jesus sieht alles genauso wie Gott selbst. Aber was hier sehr ermutigend ist, während die Jünger denken, dass sie allein um ihr Leben kämpfen und Jesus nicht sehen, sieht er sie. Er sieht sie. Sein Blick ruhte auf denen, die ihm gehorsam sind, mitten in ihrem Sturm. Die Jünger sind nicht vergessen. Gerade dort, wo der Gehorsam sie in die größte Erschöpfung geführt hat, schenkt Jesus ihnen besondere Aufmerksamkeit. Und wie oft deuten wir unsere Nöte falsch, nicht wahr? Wir sagen oft, was habe ich falsch gemacht? Warum lässt Gott das zu in meinem Leben? Habe ich versagt? Aber Gott korrigiert unsere vorschnelle Deutung unserer Nöte hier mit diesem Text. Die Jünger sind nicht im Sturm, weil Gott sie straft. Die sind nicht im Sturm wegen mangelnden Glaubens oder Stolzes. Sie sind im Sturm, weil sie Jesus gehorcht haben. Wir rufen oft nach Gnade und meinen oft damit nur die Erleichterung oder einen schnellen Ausweg unserer Umstände. Doch Markus zeigt, während wir glauben, die Gnade sei abwesend, ist sie niemals weggegangen von uns. Jesus, er sieht sie. Jesus sieht sie, wie sie in Not sind. Und das ist Gnade. Er wirkt bereits an ihnen und in ihnen. Und darum darfst du als Kind Gottes deine Schwierigkeiten niemals so deuten, als hätte Gott dich vergessen. Oder als hätte er sich von dir abgewandt. Lasse niemals zu, von der Stimme verführt zu werden, was bringt mir mein Glaube? Sieh doch, wo ich gelandet bin. Lass niemals zu, dass diese Stimme dich einnimmt. Das ist nicht wahr. Gerade diese Not kann ein Zeichen davon sein, dass Gott dich im Besonderen nicht loslässt, sondern dich seinem Sohn ähnlicher macht. Die entscheidende Frage ist nicht, wird Gott mir Gnade erweisen? Das ist nicht die entscheidende Frage. Die Gnade ist immer da. Sondern die entscheidende Frage ist, werde ich die Gnade erkennen, wenn sie in meinem Leben kommt? Markus berichtet als nächstes, dass Jesus in der vierten Nachtwache zu ihnen kommt. Und damit komme ich zum dritten Punkt. Nicht allein. Vers 48 lesen wir, in der Mitte, und um die vierte Nachtwache kommt er zu ihnen, auf dem See gehend, und er wollte bei ihnen vorübergehen. Um die vierte Nachtwache, die letzte Nachtwache vor dem Morgen, dauerte von 3 bis 6 Uhr morgens. In dieser Zeit kam Jesus zu ihnen. Das ist die Zeit, in der die Nacht am dunkelsten ist, und natürlich, wenn wir die Jünger vor Augen haben, wo die Kräfte sehr erschöpft sind, wo die Jünger innerlich an einen Punkt gekommen sind, an dem sie nicht mehr damit rechnen, dass sich etwas ändert. Sie bangen um ihr Leben. Sie kämpfen inzwischen schon seit vielen Stunden gegen den Wind und Wellen. Sie haben alles gegeben, was sie geben konnten, und dennoch sind sie keinen entscheidenden Schritt vorangekommen. Und genau in diesem Moment kommt Jesus. Und beachtet, was Markus hier schreibt. Wir überlesen es so schnell. Um die vierte Nachtwache kommt er zu ihnen auf dem See gehend. Achtet, der Sturm dauert an. Vergesst es nicht. Der Sturm dauert an. In diesem Sturm, wo die Jünger um ihr Leben kämpfen, geht Jesus auf dem See. Und ich habe das in einigen Kommentaren gelesen, die auch Theologen, die auch Griechisch können, sie sagen hier, dass es keine Möglichkeit gibt, für das Wort oder für den Ausdruck auf dem See gehend so zu übersetzen, dass es harmlos oder symbolisch klingt. Offenes Wasser trägt keinen Menschen. Wer versucht, das abzuschwächen, er schwächt die Bedeutung des Textes. Jesus geht hier auf dem See. Und Hiob 9,8 bezeugt, dass nur Gott auf dem See gehen kann. In Hiob 9,8 lesen wir, Gott allein spannt den Himmel aus und schreitet über die Wellen des Meeres. Wenn Jesus dort geht, wo nur Gott gehen kann, dann ist es nicht einfach nur eine Demonstration seiner Macht, sondern es ist eine Demonstration oder es ist eine Selbstoffenbarung. Hier sehen die Jünger Gott selbst. Gott ist gekommen zu ihnen. Und diese Selbstoffenbarung, sie wird noch weiter vertieft. Wir lesen weiter im Vers 48. Und um die vierte Nachtwache kommt er zu ihnen auf dem See gehend und er wollte an ihnen vorübergehen. Und was bedeutet das? Es klingt so, als ob Jesus ihnen nicht so viel Aufmerksamkeit schenkt und einfach an ihnen vorbeigehen möchte. Aber das bedeutet es nicht. Diese Wortwahl des Markus ist hier sehr entscheidend. Es ist hochbedeutsam. Denn wer ging auf dem Berg Sinai an Mose vorüber und zeigte ihm alle seine Herrlichkeit und sprach seinen Namen aus, der voller Erbarmen ist, barmherzig und gnädig? Wer ging auf dem Berg Horeb an Elia vorbei und zeigte ihm seine ganze Herrlichkeit? Es war Gott. Dieses Vorbeigehen ist eine Selbstoffenbarung Gottes. Jesus zeigt hier seinen Jüngern, dass er der Gott Jahwe ist. Und auch Hiob, wir haben es schon erwähnt, 9,8, aber auch in 9,11 schreibt er, wenn er an mir vorübergeht, kann ich ihn nicht sehen. Wenn er vorbeigeht, kann ich ihn nicht wahrnehmen. Niemand kann am Leben bleiben, der Gott sieht. Das lernen wir aus dem Alten Testament. Niemand bleibt am Leben, der Gott gesehen hat, weil Gott so heilig ist. Jeder Mensch ist aber böse und ein Sünder und er stirbt sofort in der Gegenwart Gottes. Deswegen ging Gott auch nur an Mose vorüber und hielt seine Hand, bildlich gesprochen, über ihm, damit er ihn nur von hinten sieht. Aber das, was im Alten Testament nicht möglich war, wird hier in dem Sohn Gottes möglich. Der Gott, den Hiob als unerreichbar und unbegreiflich beschreibt, wird hier in Jesus sichtbar gemacht. Der majestätische, der ehrfurchtgebietende Gott Israels geht nun an den erschöpften Jüngern vorbei und zeigt ihnen seine Herrlichkeit. Und vergesst nicht, der Wind, der Sturm, die Wellen, alles wütet weiter. Es ist noch nichts angehalten. Im 2. Korinther 4, 6 lesen wir, denn Gott, der dem Licht gebot, aus der Finsternis hervorzuleuchten, er hat es auch in unseren Herzen Licht werden lassen, damit wir erleuchtet werden mit der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu Christi. Dieses Vorübergehen Jesu ist keine Distanz, sondern eine heilige Selbstoffenbarung Gottes. Jesus offenbart die Herrlichkeit, die er mit seinem Vater teilt und auch zugleich sein Mitgefühl, weil er sie sieht in ihrer Not und zu ihnen geht, um sie zu retten. Herrlichkeit und Nähe fallen hier zusammen. Die Reaktion der Jünger ist noch keine Anbetung. Wir lesen im Vers 49, als sie ihn aber auf dem See gehen sahen, meinten sie, es sei ein Gespenst und schrien, denn sie sahen ihn alle und erschraken. Wie schon einmal, als Jesus mit ihnen in einem anderen Sturm war, verstanden die Jünger noch nicht, wer Jesus wirklich war. Auch bei der Brotvermehrung verstanden sie nicht, wer wirklich Jesus war. Und deswegen offenbart sich Jesus hier ihnen mit seiner vollen Herrlichkeit, indem er diese drei Dinge tut. Er geht auf dem Wasser, er tut das, was nur Gott tun kann. Er möchte an ihnen vorübergehen, was sie sofort an Mose und an Elia erinnerte und auch an Hiob. Aber er tut hier noch etwas Drittes. Schaut mal, wie Jesus zu ihnen spricht. Im Vers 50. Und sogleich redete er mit ihnen und sprach zu ihnen, seid getrost, ich bin's, fürchtet euch nicht. Erst jetzt spricht Jesus. Aber nicht zu dem Sturm, nicht zu den Wellen, sondern zu den Jüngern. Der Sturm wütet weiter. Aber zu den Jüngern sagt er, seid getrost, ich bin's, fürchtet euch nicht. Und dieses Wort, ich bin's, es bedeutet der Name Gottes. Genau der gleiche Name wird hier von Jesus verwendet. Jesus identifiziert sich hier als der Gott Jahwe, dem Mose im Sturm begegnet ist, beim brennenden Busch, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, der Bundesgott, der sich mit einem Eid seinem Volk gegenüber verbündet hat. Auf diese Weise offenbart sich Jesus hier seinen Jüngern. Und erst als Jesus ins Boot steigt, legt sich der Wind. Die Ruhe ist nicht der Anfang, sondern die Folge seiner Gegenwart. Wir lesen im Vers 51, und er stieg zu ihnen in das Schiff und der Wind legte sich und sie erstaunten bei sich selbst über die Maßen und verwunderten sich. Markus berichtet, dass die Jünger völlig erstaunt und zugleich verständnislos waren. Johannes ergänzt, dass sie ihn freudig im Boot aufnahmen und sofort am Ziel angekommen sind. Und Matthäus führt dieses Ziel der ganzen Szene hervor und sagt, die Jünger warfen sich vor ihm nieder und beteten ihn an. Und sie sagten, du bist wahrhaftig Gottes Sohn. Das, was sie bei der Brotvermehrung nicht verstanden haben, das haben sie jetzt hier verstanden. Durch die Selbstoffenbarung Jesu. Und hier mündet auch alles, was Markus erzählt. Nicht in einer Erklärung des Sturms, nicht in einer Analyse der Jünger, sondern in Anbetung. Jesus kommt nicht einfach nur, um Umstände in unserem Leben zu verändern. Das sehen wir auch an diesem Beispiel. Sein erstes Ziel war es nicht, Ruhe um die Jünger herum zu schaffen, sondern sein erstes Ziel war es, ihre Herzen zu öffnen, dass sie ihn sehen, dass sie ihn erkennen. Und genau das Gleiche war auch bei Hiob, nicht wahr? Hiob, der so viel gelitten hat. Und was tut Gott am Ende? Was gibt er ihm als Antwort? Er gibt sich ihm selbst. Die Antwort auf Hiobs Leiden war, vom Hören sage ich, habe ich von dir vernommen, nun aber habe ich dich gesehen. Und genau das ist das Ziel, auch dieses Beispiel, dieses Ereignis. Und auch ist das Ziel in unserem Leben. Und so, wie wir oft mit Christus umgehen, genauso wie die Jünger, ne? Wir sehen Gespenster. Was hat Gott da in meinem Leben gemacht? Wo habe ich ihm nicht gehorcht? Wo habe ich versagt? Wir sehen Gespenster. Oft ist es so, dass Gott genau dort gegenwärtig ist, in unserer Not. Nicht einfach, um uns als erstes die Umstände in Ruhe zu bringen, sondern unsere Herzen. Und Jesus, wir sehen hier auch, er hält an seinen Jüngern fest. Er verliert nicht die Geduld. Er zieht sich nicht zurück. Er sucht sich keine anderen, verständigeren Jünger, sondern er bleibt sanftmütig und von Herzen demütig. Und so spricht er auch zu uns heute. Seid getrost. Ich bin es. Fürchtet euch nicht. Der Ich Bin ist aus Gnade in unser Leben getreten. Und du bist nicht allein. Er ist bei dir. Mitten im Sturm. Und dort, wo du ihn erkennen kannst, dort beginnt Anbetung. Und das ist das, was Gott in deinem Leben tut. Amen.